Predigt. Eine ganz spannende Geschichte. Es hat mich mega berührt. Wir haben auch in der Lego-Woche Geschichten gehabt, respektive eine, die in der Bergpredigt ist. Bergpredigt ist ja die längste Predigt von Jesus, zusammenhängende Predigt, und ist so der Start, ist der Einstieg in seinen ganzen Dienst von Jesus, wo er erklärt, was er macht und was er nicht macht. Und wie gesagt, die Lego-Woche haben wir schon gehabt, mich jetzt auch mega berührt, einfach wie Gottes Wort, also da, was Jesus sagt oder auch die Beispiele, die er bringt, dass da einfach etwas auslöst. Und ich bin so dankbar, dass wir so eine coole, fröhliche Kinderwoche können haben. Ich bin dankbar, dass so viele Leute mitgeholfen haben. Danke vielmals an dieser Stelle, auch meinerseits, die Miriam, der Damaris als Hauptleiterin, aber auch die ganze Gemeinde, die nachher kam, ist abbrechen, so. Also ich glaube sogar die Fingernägel dann beim Auseinandernehmen von der Lego und so. Es war ein mega cooles Miteinander gewesen. Yes, und die Fröhlichkeit. Und was ich aber beobachte ist, und darum ist das auch das heutige Thema in der Bergpredigt, ist ein Herzensthema von mir. Nämlich Beobachtung, Glauben und Fröhlichkeit. Das ist wirklich ein Lieblingsthema von mir, schon immer. Ich bin schon seit 30 Jahren Pastor und mir begegnen natürlich alle Richtigen zum Thema Fröhlichkeit. Also, oder weißt du, der Gegensatz zu Fröhlichkeit, habe ich mir schon einmal überlegt. Und ich glaube, für viele ist der Gegensatz Ernsthaftigkeit. Also entweder ist man ernst und es ist wichtig, der Glaube und so, und ich sage dann immer, jawohl, das stimmt. Oder man ist fröhlich und Gott hat uns doch gern und wir sollen doch Fröhlichkeit ausstrahlen. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und dann gibt es das so ein bisschen das Zwischendrin. Das weder noch, wo man das Gefühl hat, ja, vielleicht je nach Situation, so. Oder je nach Thema, oder je nach Kultur, so. Ich bin eindeutig auf der Fröhlichkeit hin. Und ich bin genau gleich eindeutig auf der Ernsthaftigkeit hin. Und zwar ist mir mal ein Bild, ein Sinn gekommen. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, wo ich haben müssen wechseln, von Fleisch zu Gemüse. Respektive, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe nicht wirklich gewechselt, ich habe einfach noch dazu getan, so. Und es war so ein gewisses Alter, wo ich gemerkt habe, es hat schon mal die Werbung gegeben, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt noch machen darf, im Anbetracht von der Klimaerwärmung und so, oder? Das Fleisch, Schweizer Fleisch, ist es eigentlich ein als anderes Beigemüse. Ich glaube, irgendwie so etwas hat es mal gegeben. Darf man nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, so ein bisschen von meiner Gesundheit, von meiner Körpergröße oder Breite oder was immer, es wäre gut, ich würde noch etwas anderes machen, wie nur feines Essen. Aber ich bin dann auf Gemüse gestoßen. Auf jeden Fall habe ich mich dann schlau gemacht und ich habe gemerkt, dass Gemüse gesund ist. Und ich habe gefühlt ein halbes Jahr lang, vielleicht auch ein Jahr lang, Gemüse gegessen, weil ich gewusst habe im Kopf, es ist gesund. So. Mir hat ein Junge nachher gesagt, ja, da haben alle vor 40. So, da bin ich 39 gewesen, oder? So, also Gemüse essen ist etwas für 39 plus. So. Weiß ich, wie es heute ist. Auf jeden Fall, nach einem halben Jahr oder Jahr oder so, habe ich es angefangen gerne bekommen. Ich habe es wirklich bis heute gerne. Ich finde Gemüse wirklich, wirklich fein. Nicht alles, so, aber das muss man jetzt nicht auslösen. So. Auf jeden Fall kommt es mir vor, dass so die Gebote Gottes, die Bibel, der Umgang mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, also wenn Jesus gesagt hat, wenn Jesus von Gesetz redet, wir lesen nachher gerade die Bibelstelle, dann meint er, oder der damalige Zeit hat man, da gehören die 10 Gebote drin, nicht stellen, lügen und so weiter. Aber auch alle 5 Bücher Mose. Und manchmal, und da merkt man auch bei Jesus, und er sagt es dann auch, ist eigentlich das ganze Alte Testament gemeint. Also das ganze Alte Testament mit allen Geboten und Gesetzen und so weiter, das ist irgendwas, wo weh Angst macht in manchen Leuten, respektive es ist eben etwas, wo die Frage ist, wie ernst muss man das nehmen? Oder respektive eben, ich habe gemerkt, es ist wie beim Gemüseessen. Man macht es vielmal als Christen, weil man weiss, es ist gesund und es tut gut. Es ist gut, wenn man den Nachbarn nicht gerade umbringt, wenn er irgendetwas Dummes gemacht hat. Es tut manchmal, glaube ich, auch gut, wenn man die Eltern ehrt oder wenn man nicht zu viel stillt oder wenn man ehrlich ist und so weiter. So, oder? Man merkt, es ist eigentlich gesund. Und jetzt ist die Frage, wie lebt man mit diesen Geburtszimmern? Ist man in der Phase von dem, dass man halt lebt, weil es gesund ist? Oder ist man in der Phase, wo man noch mehr merkt, wie cool ist denn das? Wie man das lebt? Und wie gut ist das? Und dass es eben sogar in eine Fröhlichkeit führen kann, wenn man die Maßstäbe auf dem Herzen trägt. Also, das Gemüseessen. Aber jetzt steigen wir ein in die Bibelstelle, wo es heute geht, in der Bergpredigt, wo Jesus am Anfang gerade relativ deutlich Statement durchgegeben hat. Es ist in Matthäus 5, 17 bis 20. Denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, also das ganze Alte Testament. Weil das ist die ganz grosse Frage von den Pharisäern, die haben wollen testen, ist da ein Lehrer, der Jesus, der die Bibel ernst nimmt. Ich bin nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das Unwichtigste ist. Wer das tut und es anderen Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein. Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt, der wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Denn ich sage euch, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sonst werdet ihr niemals in das Reich, in das Himmelreich Gottes kommen. Und so der letzte Satz ist so ein bisschen ein von meine Visionspunkte, sagen wir, oder das Visier oder im Fokus, eure Gerechtigkeit. Und mit Gerechtigkeit ist dort gemeint, dass wir recht leben voreinander auf dieser Welt, aber auch in Gottes Augen recht leben. So leben, wie es Gott gefällt. Recht leben. Wenn eure Gerechtigkeit Gott gegenüber und gegenüber den Mitmenschen, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. Was meint Jesus da damit? Genau, wenn man so mal unbedarft hergeht, muss größer sein, könnte eigentlich heissen, man muss noch fast genauer auslegen, noch mehr, noch ernster. Oder was meint denn Jesus, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, kommt noch nicht, aber macht nichts. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und eure Gerechtigkeit muss noch mehr sein als das der Schriftgelehrten. Wenn wir jetzt das genau heranschauen, es muss mehr sein, dann deutscht er es nachher dann aus. Also er erklärt dann gerade, was er gemeint. Es muss noch ein bisschen mehr sein. Zum Beispiel heisst, er bringt dir gerade ein paar Beispiele in Matthäus 5, er sagt, zum Beispiel steht geschrieben, du sollst nicht töten in den 10 Geboten. Ich sage euch aber, wer zornig ist auf Brüder oder Schwester, der soll, ich muss es gerade schnell nachlesen, ich finde es eine coole Steigerung, die da Jesus drin hat. Du sollst aussehen, wer mal. Ich sage euch schon, zornig ist, der gehört vor das Gericht. Wer zum Bruder oder Schwester sagt, Dummkopf, der kommt vor den jüdischen Rat, da ist doch quasi, vielleicht Bundesgericht sogar, und dann sagt, und wer sagt, du Idiot, der soll in die Hölle kommen. Da ist schon mal mehr fühlen. Oder dann geht es natürlich weiter, du sollst nicht Ehe brechen, steht geschrieben, sagt Jesus. Ich sage euch aber, wer noch schon eine Frau anschaut, sie zu begehren, der, was passiert mit dem? Der hat schon die Ehe gebrochen. Also der hat schon Ehebruch begangen. Oder Auge um Auge steht geschrieben, sagt Jesus. Aber ich sage euch, wenn euch jemand eine haut, dann hebt auch die andere Wange noch hin. Oder du sollst, und da ist so ein bisschen, Jesus spitzt das alles mehr zu, es steht geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Da sagt er, und ich sage euch, liebet eure Feinde und bittet für sie. Also Jesus spitzt extrem zu und ich finde das eine ganz harte Sache. Also wenn wir das so anschauen, muss ich sagen, das ist ein Herzgemüseessen. Man darf nicht einmal eine Frau anschauen. So. Oder man darf nicht einmal einen hätte ich ja gesagt, Double, das darf man jetzt eben nicht mehr sagen. Also irgendwie einfach zu einem sagen, er sage ich nicht, oder? Und wenn man plaget wird, ernsthaft, dann muss man sogar noch mit dem, wenn noch eine Meile weitergehen. Die Römer haben damals recht gehabt, dass sie einfach irgendeinem sagen können, du musst jetzt meine Waffenrüstung alles tragen und so. Und sie haben, glaube ich, eben gewisse Recht gehabt, eine Meile zu gehen und so. Und dann hat Jesus gesagt ihnen, und dann geht doch gerade noch eine mehr, wenn er euch das von euch verlangt und so. Also, ich finde das eine dicke Post. Und wenn wir den nachher noch anschauen, aber da können wir leider nicht ganz jetzt genau sagen, aber es ist noch spannend, dass die Pharisäer ja Jesus anschauen und sagen, ja, aber du selber brichst ja das Zeug ständig. Zum Beispiel am Sabbat, da schaffst du, da tust du Ehre abreissen. Also, sie haben Jesus ganz viele Sachen zu Last gelegt, die eigentlich im Alten Testament steht, wo Jesus dann anders gemacht hat, als dort drin steht. Also, und wie sollen wir das denn verstehen? Und darum, auch da nochmal, was sagt eigentlich Jesus mit dem, wenn er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, wenn ihr euer Recht sein oder Gefallen Gott gegenüber nicht besser ist als von den schriftgelehrten Pharisäern, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wem bringen wir jetzt den Bogen her, dass Gemüse gesund ist? Fein ist, dass es gern hat. Dass Gottes Maßstab, die Bibel, kein Krampf ist. Und ich bleibe dabei. Und Jesus hilft uns mit diesen Texten. Was hilft uns, dass es eben kein Krampf ist? Das eine in unserem Text sagt er, eure Gerechtigkeit, euer Recht sein muss besser sein als das von den Pharisäern. Das heisst, das von den Pharisäern, und vielleicht an dieser Stelle noch gesagt, Pharisäer, das war so eine Gruppe gewesen, da gibt es heutzutage nicht mehr. Wir können sagen, eine Mischung zwischen Theologen und gläubigen Richter oder Regenten. Also die Pharisäer war so eine Gruppe gewesen von Leuten, die gesagt haben, wir wollen den Glauben ernsthaft leben und wir wollen, dass gerne das Volk das auch macht. So. Und Jesus, mir sagt, dass auch Jesus zu denen gehört hat und dass er eigentlich das Anliegen genauso getragen hat wie sie auch. Er hat auch als Rabbi gelebt, wie so manche Pharisäer gelebt haben. Aber eben Pharisäer und die Schriftgelehrten, viele Schriftgelehrte, also Theologen, die die Bibel in- und auswendig kennt haben und noch mehr, sind Pharisäer gewesen und umgekehrt. Das heisst, die haben gesagt, was richtig ist und was falsch. Auf jeden Fall, es soll noch besser sein wie die. Finde ich einfach mega aussage. Das heisst, mit dem hat Jesus uns einen Wink gegeben, wie das besser sein kann, nämlich nicht so sein wie bei den Pharisäern. Ich habe vier Sachen rausgehoben, wo eben die Pharisäer fehlgeleitet sind. Man muss aber immer gerechterweise sagen, nicht alle Pharisäer sind so gewesen jetzt wie da. Also das eine ist, eine fehlgeleitete Kultur von den Pharisäern ist gewesen, die eine, sie haben ihr Leben oder ihre Kultur, die sie verbreitet haben, ist, man lebt nach Vorschriften. Im Mittelpunkt steht, man muss die Sachen richtig machen und man muss genau so machen, wie es in der Bibel steht. Und sie sind saumässig gut gewesen in dem Auslegen. Es gibt ganze Bücher, sie haben tausende von Satzungen gehabt, um einzelne Gebote genauer zu erklären. Nur um ein Beispiel zu bringen, zum Beispiel heisst es in den 10 Geboten, du sollst den Sabbat ehren, den Sonntag, den 7. Tag. Der soll geehrt werden. Man soll an dem Tag nicht schaffen, heisst es eigentlich auch. Und man soll sich Zeit nehmen für Gott. Jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben über Jahrhunderte überlegt, was das genau heisst. Was heisst denn schaffen? Oder was heisst denn eben nicht schaffen? Oder? Und sie haben dann jenste Vorschriften gemacht, was für Tragen von Lasten erlaubt ist und was nicht. Und zwar haben sie gesagt, eine Last ist ja etwas tragen, das ist dann gleich Arbeit. Eine Last wird gemessen an der Größe und Gewicht von einer Feige. Also, was mehr ist wie eine Feige, ist eine Last und das darf man nicht tragen. Und dann haben sie natürlich herausfinden, okay, was liegt jetzt da drin? Man darf zum Beispiel, wenn man jetzt etwas trinken will, haben sie es genau definiert, wie gross der Schluck Milch darf sein, wo man auch darf reintun, oder der Honiganteil, wie schwer das der muss sein. Oder sie haben überlegt, darf man eine Lampe tragen? Und da gibt's natürlich dann Ausnahmen. Gewisse Sachen hat man dann gleich ein bisschen dürfen, die schwerer ist wie Feigen und so. Oder eine Frage ist dort noch ganz wichtig gewesen, darf man am Sabbat falsche Zehen oder künstliche Glieder tragen? Darf man ein Kind tragen, das ein künstliches Glied hat? Weil das hat ja mehr Gewicht als das Glied, das künstliche, wie da eine Feige. Oder Frauen, Brüste von einer Frau. Welche Brüste dürfen sie tragen? Weil sie ist ja denen Last und sie ist ja denen Arbeit. So. Also ich könnte noch weiter, ich habe noch mehr Sachen aufgeschrieben, ich finde es einfach mega, oder? Übrigens, heilen ist auch unter Arbeiten gelaufen. Also die Priester und so, die haben ja um Heilung gebeten und so, das schaffen, das machen wir am Sonntag nicht. Und darum haben sie ja Jesus angeklagt, wenn er am Sonntag geheilt hat, oder? Das machen wir nicht, das ist Arbeit. Ein Irrwitz. Irgendwo wird es irrwitzig, oder? Also von Vorschriften prägt. Und da können wir vielleicht zu Recht sagen, das sind wir ja nicht. Da sind wir doch ein bisschen freier und so. Aber wenn man genau her schaut, wie viel Vorschriften haben wir, halten wir uns, oder haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir es nicht machen oder anders machen? Wie viele Leute sagen mir, ich lese viel zu wenig Bibeln und ich kann gar nicht, Gott kann mich gar nicht gern haben oder was auch immer. Wie viel Anteil von Vorschriften leben auch wir? Denn das zweite fehlgeleitete Kultur ist, sie haben letztlich, weil das gar nicht machbar ist, was ich da alles aufschreibe, haben sie wie etwas vorgespielt. Also sie haben äußerlich sind sie super gewesen. Die haben noch von jeder Minze, so von der kleinsten Gewürz, haben sie den Zehnten gespendet. Dass sie ja vor allem den Zehnten spenden und so. Aber letztlich hat da Jesus gesagt, in ihrem Herzen stimmt es einfach nicht. Und da ist der Punkt ist der, in dem Sinne, glaube ich, dass man irgendwann wie vergisst, um was das eigentlich geht. Und vielleicht an dieser Stelle, da ist mir wirklich noch ein bisschen eingefahren, der Taj Mahal in Indien, habe ich mal schauen als junger Student, bin ich mal dort gewesen, ist mega cool. Was ich über das kenne, ist, läuft ja unter Weltwunder und so, ist eigentlich ein Mausoleum für die Frau von einem König oder Kaiser oder Schah oder was auch immer dort alles geht. Auf jeden Fall wird die Begebenheit weiter erzählt, dass er seine allergeliebteste Frau, dass die gestorben ist und dann eben das Taj Mahal für sie gebaut hat und so. Und das ist ja über Jahre gegangen, das Teil. Über Jahre oder Jahrzehnte. Auf jeden Fall steht so geschrieben, dass er dann immer geschaut hat, jeden Tag, dass er wirklich cool bauen wird. Und so und eines Tages stolpert er über Kisten und futtert seine Sklaven und Arbeiter an und sagt, was sie einfach für eine Sauerei haben in dem wichtigsten Mausoleum und so. Und dann sagt ihm einer von diesen Sklaven, es tut uns mega leid, aber das ist mitten im Taj Mahal, der Sarg von deiner Frau. So. Und die Quintessenz von dieser Geschichte, die ein bisschen gezogen wird, wie schnell vergisst man, für was man eigentlich das baut, was man baut. Ich sage das Beispiel auch ein bisschen, weil wir ja jetzt auch bauen, oder? Für was baut man es jetzt ganz genau? Zu Ehr von Jesus, als Mittel, dass möglichst viele Menschen können Gott begegnen können und dass ganz vielen Menschen geholfen wird in irgendeiner Form, dass es ein Segen ist für uns und für alle, die irgendwo in der Haus sind. Können wir jetzt ganz viel sagen, aber lasst uns nicht vergessen, für was man das eigentlich baut, weil sobald man es vergessen, fangen wir plötzlich etwas an zu spielen und nicht mehr leben. Und nicht für das Leben, was eigentlich geplant war von Gott her. Genau. Das dritte Fehlgeleitete ist, sie haben eigentlich ein egoistisches Glaubensleben gelebt. Also das Pharisäerkultur ist da. Ich mache damit. Ich bete, damit ich gesegnet bin. Ich tue anderen etwas Gutes, dass Gott mir dann auch mal etwas Gutes tut. Ich gebe Geld. Das haben mir schon mehrere Leute gesagt. Und vielleicht bin ich auch mal schon in der Etappe gewesen, aber inzwischen weiss ich es so ein bisschen. Ich gebe Geld, damit ich viel Geld bekomme. So, oder? Und so weiter. Und das damit, das ist irgendwie eine Kultur. Auf jeden Fall nicht die Kultur, die Jesus hätte wollen bringen. Und das vierte ist noch das, Glaubensleben. Eigentlich könnte man Glaubensleben. Eigentlich könnte man gerade ein bisschen sagen, es ist eigentlich wirklich eine Gegenkultur. Und ich vermute stark, dass wir Schweizer ganz stark in dem innen stehen. Das heisst, wir wollen doch nicht, wir wissen ja, dass wir nicht Sachen machen müssen, um in den Himmel zu kommen, sondern wir müssen nur glauben. So. Das kann aber dann dazu führen, dass man sagt, ja, also ein Glaube ohne Krampf heisst ja eigentlich letztlich gleich ein bisschen, ich kann das machen, wenn ich Freude habe. Oder ich kann alles machen, was mir Freude macht. Oder eigentlich sind wir ja völlig frei vom Gesetz. Sie sind ja schon gut, die Gesetze. Oder die Gebote, oder das Alte Testament und so weiter. Aber wir sind doch völlig frei. Wir bringen vielleicht nicht gerade jemanden um, aber Double gibt es alleweil um uns herum. So. Es ist nicht so einfach, das Gemüse zu essen. Aber auch da ist nicht da, was Jesus denkt hat. Ist nicht da. Sondern Jesus ist gekommen, etwas ganz, ganz, ganz anderes zu bringen. Denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz den Propheten außer Kraft zu setzen. Also einfach auflösen und sagen, es ist egal. Sicher nicht. Ich sage, jedes Jota muss erfüllt werden und wird erfüllt werden durch dich. Jetzt, was hat denn Jesus anders gemacht? Wenn die Kultur der Pharisäer nicht funktioniert, die funktioniert auch heute nicht, welche Kultur funktioniert denn? Ein bisschen später sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Scheinheiligen. Wieder ein Blick auf die Pharisäer oder auf die hyperfrommen Menschen, wo betet, damit sie gesehen werden und so weiter. Und dann sagt er, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt und dann dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel auch da bei uns. Also der Himmel soll auf die Erde kommen. Das ist eigentlich das Gebet. Das heisst, eine göttliche Kultur. Jesus ist gekommen, um eine ganz andere Kultur zu bringen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese andere Kultur denn leben oder erleben? Zwei Sachen, die ich uns noch mitgeben möchte. Das eine ist, eben Gottes Maßstab Leben ohne Krampf heisst aus dem Blick heraus, wenn Pharisäerkultur nicht der richtige Fokus ist, das heisst, was muss ich alles machen, das richtig ist, dann ist ein anderer Fokus dran. Ich glaube, Jesus wird uns auf einen anderen Fokus bringen, dass unser Blick nicht darauf ist, was müssen wir machen, das richtig ist, sondern Jesus wird uns den Fokus leiten auf das, was er uns bringen will. Das, was Gebote auslösen sollten. Gebote sind ein Hilfsmittel, um etwas zu erreichen. Und jetzt ist die Frage, was will denn Jesus erreichen? Was ist denn das Ziel, wo alle Gebote, das ganze Alte Testament, uns dort herbringen, wo es gut ist und dass der Weg sogar noch eben kein Krampf ist? Und ich glaube, es ist kein Krampf, wenn man wegschaut von all dem Pharisäerzeug hin auf das Echte, ohne gehüchelt, auf das, was Jesus will bringen. Und was Jesus braucht hat, ich stelle mir das ein bisschen so vor. Kurz bevor Jesus gekreuzigt worden ist und verstanden ist und nachher der Heilige Geist den Jünger geschickt hat, hat er, das ist jetzt mein Bild so, hat er wirklich nochmal die Jünger zusammengenommen. So. Und ich stelle mir das vor, oder ich würde das auch ein bisschen so machen, mit dem Passamal hat er das ein bisschen gemacht so. Aber wenn er es heute nochmal machen würde, würde er es vielleicht wie so im Fußballclub machen, vor einem Match. Und sie würden alle im Kreis stehen. Und dann würde Jesus würden alle so die Hände aufeinander legen so. Und dann würde Jesus nochmal das sagen, was ihm wirklich wichtig ist. Und er würde zu den Jüngern sagen, hey, lasst, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, wie es nachher weitergeht. Ich habe einen Plan, der eigentlich eine Verschwörung ist. Oder noch besser, es ist eigentlich eine Revolution. Ich tue nichts auflösen von der Vergangenheit, aber ich habe ganz einen ganz total neuen, anderen Plan, als ihr bisher gehört und denkt habt. Und Petrus, kannst du ein Schwert ablegen, musst niemandem das Ohr abhauen. Thomas, kannst deine Zweifelzeuge ablegen, spielt keine Rolle. Jakobus und Johannes, ihr müsst euch nicht aufführen, wenn ihr wollt, die Welt regieren und so weiter. Mein Plan ist total anders. Und ich glaube, spätestens jetzt so langsam, hören alle, okay, was ist dein Plan? Liebe. Das Geheimnis ist Liebe. Liebet Gott von ganzem Herzen. Mit all eurem Gemüt. Das ist das Ziel von allem. Das sage ich jetzt. Das Ziel von allen Geboten ist, uns so in Gottes Gegenwart zu führen und die Güte von Gott zu sehen, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das ist das Ziel. Und übrigens, Gebot und Gesetz und das ganze Alte Testament zielt her aufs Lieben. Liebe einander. Totale Vergebung. Der Feind, der dich haut, der dich plagt, segne ihn, bete ihn. Das wird die Welt revolutionieren. Wenn ihr unter euch seid später, und dann habt ihr eure Kinder und Kindeskinder und habt eure Freunde, die auch zum Glauben Jesus kommen, ihr werdet einander so stark lieben, dass sogar wenn euch ein Pastor verletzt, ihr ihm einfach vergebt. Und am anderen Tag ist gut. Das ist die Revolution. Und ihr könnt nicht nur vergeben, was gerade alles schlecht läuft, sondern ihr überlegt noch im Voraus, wie können wir anderen denn sagen sein? Was können wir machen, dass die anderen sich weiterentwickeln können? Liebe. Liebe ist der Plan, übrigens. Und dann wird die Gruppe auseinandergehen und wird sagen, hey, es gibt nur ein Wort. Liebe. Das ist der Plan. Der Fokus, den uns Jesus bringen will, ist nicht Gebot und Maßstab, sondern der Fokus ist, was soll werden. Die Liebe von Gott wird den Fokus darauf richten, dass Gott aus Liebe zu uns unsere Berufung einbringen will. Er will jeder von uns, dass wir das leben, was er denkt hat für uns. Das ist sehr verschieden. Die einen können sogar mega cool malen und so. Ich weiß nicht wie. Und. Wir sind sehr verschieden. Gottes Liebe wird uns in unsere Berufung bringen. Gottes Liebe wird uns dazu bringen, dass wir tatsächlich lieben können. Gottes Liebe wird uns dazu bringen, dass wir Gott lieben über allem. Ein guter Freund von mir hat die Diagnose Krebs bekommen. Noch nicht lange. Und dann hat ein anderer Freund von ihn besucht. Und der andere Freund war auch ein Christ, jahrelang geglaubt an Gott und so weiter. Hat jetzt aber eine Krise, weil er schwere Zeiten hat. Wirklich. Dann ist der andere Freund zu meinem Freund gekommen, der eben Diagnose Krebs bekommen hat. Und es ist, glaube ich, kein einfacher. Und es kann alles werden. Und hat schon jenste Operationen gehabt und so. Auf jeden Fall sagt der andere, ja, weißt du hast jetzt Herz mit dem Krebs, aber ich habe es so schwer gehabt. Ich kann jetzt mit Gott im Moment nichts anfangen. Aber was ich gefunden habe, ist, ich habe einen neuen Job bekommen und in diesem Job werde ich glücklich, glaube ich. Und das ist wirklich cool. Meine neue Aufgabe und so. Und dann sagt eben mein Freund, der Krebs hat, zu ihm, weisst, wenn du in Operationsschal geschoben wirst und der Arzt sagt, kann so oder so ausgehen, dann hast du nur dich auf dem Schragen, hat er gesagt. Du nimmst nichts mit. Hast deinen Job nicht dabei, du hast dein Geld nicht dabei, du hast nicht einmal deine Familie und deine Frau dabei. Du wirst allein dort hingeschoben. Und der Arzt sagt, kann so und so rauskommen. Das Einzige, was ich kann und was ich dir wünsche, ich weiss, Gott ist auf meiner Seite. Und ich habe gemerkt, das hat mich ruhig gemacht, bei aller Nervosität. Und so sind sie auseinander. Und das hat mich tief berührt. Und eigentlich ist das der Fokus, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Und Gott will nicht, dass wir einen Haufen Sachen machen und überlegen, ob wir jetzt ein Gebiss Sau tragen am Sonntag. Sondern sein Ziel ist, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und übrigens, das war schon sein Ziel im Alten Testament. Und darum, Leben ohne Krampf heisst für mich, dass wir eben den Fokus müssen auf das richten, was Gott will. Und das Zweite ist dann noch, ich habe da glaube ich auch noch ein Bild dazu, noch zweimal, genau, dass wir als Beschenkte leben. Oder wenn wir die Sachen, die Jesus sagt, ganz ehrlich, oder? Frauen nicht anschauen und begehren, aber auch die anderen Zegenbote, Eltern immer ehren, nie stellen, nie lügen, nie, was auch immer und so. Dann müssen wir ganz ehrlich sagen, unmöglich. Geht nicht. Und ich glaube, auf das wartet Jesus. Auf das wartet Jesus, dass wir sagen, wir schaffen es nicht. Wir brauchen dich. Und darum, Leben als Beschenkter heisst eigentlich, ich glaube, wir können nur ohne Krampf leben, wenn wir merken, ich glaube an Jesus und er lebt jetzt in mir rein durch seinen Heiligen Geist. Das heisst im Römerbrief, den Gottes Geist gebe Ezekiel, Da überspringe ich jetzt, dass es nicht zu lang geht, ich da noch schnell einfach so sagen. Im Hesekiel heißt es, ich gebe euch ein neues Herz. Und im Neuen Testament sagt dann Jesus, und es kommt also deutlich aus, im Römer 5, Vers 5, dass wir den Geist Gottes überkommen. Und der lebt jetzt in mir rein. Das ist ein Geschenk. Und mit ihm zusammen kann ich jetzt das entfalten, was er will. Mit ihm zusammen kann ich die Liebe zu Gott leben, zu den Mitmenschen leben, kann meine Berufung erleben. Mit ihm zusammen. Und die Frage ist, wie gut, dass wir das Geschenk auspacken. Wie packen wir das aus? Und da haben wir jetzt noch in der nächsten Predigt, Bergpredigt, werden wir auch da dazu noch vieles hören. Ich will nur noch eins ganz kurz anmerken. Ich habe gesagt, Gottes Maßstab ist möglich, Leben ohne Krampf. Aber nicht ohne Schweiß. Und das ist ein Unterschied. Ja, es kostet etwas. Nichts zu sagen, was man denkt, wenn man Auto fährt. Ja, es kostet etwas, jemandem so zu vergeben, dass man wirklich wieder ein Bier, Mineralwasser trinken kann. Ja, es kostet Schweiß. Aber ich bin zutiefst überzeugt, als Beschenkte von seiner Gegenwart, von seinem Heiligen Geist, ist kein Kampf. Amen. Jetzt würde ich gerne beten für euch und auch für das beten, was ihr empfindet, das ist eigentlich aber ein Kampf in meinem Leben. Und jetzt könnt ihr euch Gedanken überlegen, was ist denn als ein Krampf für euch? Und ich darf für das beten, stellvertretend. Und ich bete dafür, dass Gott das wegnimmt. Und zwar durch das, dass er es ersetzt mit seiner Gegenwart. Mit seiner Liebe. Und dann bete ich auch noch für alle die, die sagen, ich kann den Geist noch nicht, aber ich will ihn gern. Könnt ihr einfach auch mit mir dann mitbeten. Wir dann beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt siehst, wo dass wir einen Krampf haben in unserem Leben. Was das unser Leben schwer macht und auch mit dir zusammen schwer macht. Und du siehst jetzt, was wir dir herlegen. Und ich glaube, es gibt einige, wo es schwer fällt, an dich zu glauben, als einen guten Gott, weil so vieles Schwierige jetzt gerade ist im Leben. Und ich lege dir das her und ich bitte dich, dass du das wegnimmst und dass du eine Leichtigkeit reinbringst. Ich glaube, dass viele jetzt auch etwas Schweres herlegen von einer Krankheit. Und dass es schwer fällt, in dem ihnen daran festzuheben oder das zu empfalten, dass deine Liebe jetzt trotzdem da ist. Und ich danke dir, dass du die Schwere wegnimmst. Herr, du nimmst jetzt jedes Einzelne weg, wo es Leben schwer macht und schenkst deine Gegenwart. Jetzt leistet deine Gegenwart in die Herzen und ins Denken hier deine Güte und dein Zuspruch, dass du wirst helfen, dass du wirst durchführen, dass du wirst heilen und dass du es zum Guten wirst führen. Jetzt oder später. Und ich bitte dich auch, schenk, dass wir in unsere Berufung hier laufen können. Aus dieser Lockerheit heraus, mit dir zusammen zu sein. Und wenn du wünschst, dass der Geist Gottes in dich reinkommt, dann kannst du einfach deine Hände weh aufmachen, wenn du sagst, ich habe das noch gar nie so richtig erlebt, Gottes Gegenwart, oder gar noch nie gebetet, darum kannst du weh deine Hände aufmachen und mit mir mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass jetzt meine Sünden im tiefsten Meer sind und dass du meine Fehlerhaftigkeit und alles vergisst und annimmst und dass du jetzt durch den Geist in mich einziehst. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist in meinem Leben und dass ich mit dir darf weitergehen. Ganz unverkrampft. Der Herr segnet dich. Gerade jetzt, du, wo die Hände aufgemacht hast, mit deiner Gegenwart, du wirst ihn noch viel, viel mehr erleben. Und ich glaube, dass du sogar jetzt schon merkst, dass er da ist. Danke, Jesus. Amen.